Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta, dem History-Podcast von Volksfreund.de. Am Mikrofon mit Mega Castro und Alexander Wittlings. Und heute unterhalten wir uns über eine Jüdin, die einstmals in der Eifel geboren worden ist und nach ihrer Heirat in Trier lebte. Eine Trierer jüdische Köchin, die vor rund 140 Jahren ein Kochbuch herausgegeben hat, aber nicht irgendeines. Bertha Gumprich, so hieß die Frau, veröffentlichte ihr vollständiges, praktisches Kochbuch für die jüdische Küche. Und die Adressaten dieses Buches, das damals ein Bestseller wurde, das waren die Juden in Rheinland, aber auch im übrigen Deutschland. Und dieses Kochbuch hat eine große Nachfrage erlebt und ist immer wieder aufgelegt worden.
Über eine Frau, die einen Bestseller schrieb und trotzdem nach ihrem Tod vergessen wurde und es jahrzehntelang blieb. Und über ihr Buch, welches heute eine gesuchte Rarität und schwer aufzutreiben ist, unterhalten wir uns mit unserem heutigen Experten. Heinz Ganz-Ohlig war Buchhändler und Religionslehrer. 2012 veröffentlichte er über die Arisierung der Schuhfabrik Romika in Gusteradtal das Buch Romika, eine jüdische Fabrik. 2018 über die Juden seines Geburtsortes Hermeskeil das Buch Juden in Gaumusterdorf. Herr Ganz-Ohlig, schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch, von Ihnen eingeladen worden zu sein.
Das Buch, vollständiges praktisches Kochbuch für die jüdische Küche. Wenn man da mal so durchblättert, das Ganze sieht auf den ersten Blick aus wie ganz normale Haushaltskost. Was genau versteht man denn eigentlich unter jüdischer Küche?
Ja, ich selbst bin kein Jude, Chris. Das ist wichtig. Ich kann Ihnen hier eine Außensicht geben. Ich habe mich allerdings etwas intensiver mit Bertha Gumprich beschäftigt. Das Judentum kennt 613 Gebote und Verbote, die nach der Überlieferung Moses am Berg Sinai mitgeteilt wurden. Und viele dieser Gebote und Verbote beziehen sich auf die Lagerung, Zubereitung und den Genuss von Lebensmitteln. Alle Lebensmittel, die den jüdischen Speisegesetzen entsprechen, Kaschrut heißen die Speisegesetze, werden als koscher, bedeutet tauglich, bezeichnet. Gläubige Juden dürfen nur koschere Lebensmittel zu sich nehmen. Und dabei sind drei Regeln von besonderer Bedeutung: die Unterscheidung zwischen erlaubten und nicht erlaubten Tieren, das strikte Verbot des Verzehrers von Blut, woraus dann Vorschriften für die Schlachtung der zum Verzehr bestimmten Tiere resultieren, und Milch- und Fleischgerichte müssen strikt voneinander getrennt sein und dürfen nicht miteinander gegessen werden und auch nicht miteinander in Berührung kommen.
Und wenn Sie mir erlauben, das sind ja noch nur die allgemeinen Regeln. Es gibt ja noch viel weitere detaillierte Regeln. Ich kann mich erinnern, vielleicht kennt noch jemand den Film Alles auf Zucker, der vor einigen Jahren ja mal erschienen ist. Und ich weiß noch, wie da eine Figur verzweifelt ausruft, die Juden hätten so viele komplizierte Regeln, ne? Gerade was Speis und Trank angeht.
Ja, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Finde ihn auch ganz köstlich gemacht, wo eben der orthodoxe Bruder zu der Familie kommt, die kein orthodoxes Leben führt, und die Ehefrau, eine Nichtjüdin, das trotzdem vorbereiten möchte, damit die orthodoxe Familie sich wohlfühlt und dabei nur Fehler über Fehler begehen kann. Und dann eben dieser Ausruf, den Sie gerade erwähnt haben. Ja, ein wirklich lohnenswerter Film, der auf eine sehr humorvolle Art und Weise uns mit dem Judentum in Berührung bringt. Der jüdische Tag ist eigentlich vom Aufstehen bis zum Schlafengehen durch religiöse Vorschriften strukturiert. Und gläubige Juden halten all diese Vorschriften ein, ohne sie zu hinterfragen. Und sie berichten eben, dass genau das ihnen Halt gibt, Kraft verleiht und dem Alltag eine religiöse Tiefe gibt. Aber andere Juden empfinden das genau als Einengung ihrer Handlungsmöglichkeiten. Und deshalb gibt es in den verschiedenen Strömungen des Judentums durchaus Diskussionen, wie streng diese Regeln eingehalten werden müssen. Zum Beispiel koscheres Leben in Deutschland ist aktuell nicht ganz einfach. Wo bekommen Sie die Lebensmittel her?
Diese umfangreichen Regeln, die brauchen ja auch eine Vorarbeit, ne? Zum Beispiel beim Schlachten und so weiter. Also in Deutschland ist das nicht mehr so einfach möglich, sich koscher zu ernähren, wenn man also jüdisches Essen so umsetzen will, wie es halt traditionell vorgegeben wird.
Ja, egal wo Sie anfangen, ob Sie von Milchprodukte oder von Wein reden, ganz zu schweigen von Fleisch, es gibt kaum Möglichkeiten in Deutschland zu kaufen. Es gibt eine einzige Molkerei, die koschere Produkte anbietet. Dafür müssen die Maschinen komplett vorher gereinigt werden und die Milchprodukte unter Aufsicht eines Rabbis werden dann an einem Tag hergestellt. Koscherer Wein gibt es in Deutschland, ganz wenige Weingüter, die den anbieten. Und Schächten ist in Deutschland verboten, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen aus rituellen Gründen. Das heißt, wenn Sie koscheres Fleisch beziehen wollen, können sie das fast nur aus dem Ausland besorgen. Das heißt, es wird teuer.
Aber zu Zeiten von Bertha Gumprich war das ja anders. Bertha Gumprich ist ja 1832 geboren und ich glaube 1901 gestorben. Hat also vor rund 140 Jahren gelebt. Ihr Kochbuch ist 1888 erschienen. Also wir reden von dem 19. Jahrhundert. Wie war denn das jüdische Leben damals in Deutschland?
Ja, es gab in vielen Städten und auch hier in der Region, in vielen Landgemeinden, größere oder kleinere Gruppen von Juden. Und das Schächten war ja zum Beispiel auch zu der Zeit die normale Schlachtmethode in Deutschland, also auch nicht-jüdische Metzger haben geschächtet. Insofern war das keine Ausnahme.
Was bedeutet Schächten? Entschuldigung?
Schächten bedeutet, dass das lebende Tier mit einem Schnitt in die Halsader getötet wird und danach komplett ausblutet, weil Juden eben kein Blut zu sich nehmen dürfen. Also damals gab es viele Metzger, die sowieso geschächtet haben, aber es gab auch viele jüdische Metzger, auch hier in der Region, wo man sein Fleisch kaufen konnte und die durchaus auch Nachfrage bei nicht-jüdischen Kunden hatten. Also das war eine übliche Methode. Es war damals einfacher, jüdische Lebensmittel zu kaufen. Heute finden Sie in einigen wenigen Großstädten, Berlin, Frankfurt, Geschäfte mit jüdischen Lebensmitteln.
Aber damals war das möglich. Also auch in Trier und in der Eifel, wo ja auch Juden gelebt haben, war also nicht so problematisch wie heute.
Ich selbst komme ja aus Hermeskeil, ein Ort hier in der Nähe, und habe da mich auch länger mit den Juden beschäftigt. In Hermeskeil gab es 3 jüdische Lebensmittelgeschäfte, wo man Lebensmittel kaufen konnte, und einen jüdischen Metzger. Ein kleiner Ort damals.
Und was muss Wein erfüllen, damit er koscher ist?
Der Weinberg muss alle 6 Jahre ruhen. Die Weinlese darf nur unter Aufsicht eines Rabbiners stattfinden. Der Wein darf nicht durch Tiermembrane gefiltert werden und. Und das ist ein so hoher Aufwand, dass in Deutschland, ich habe letztes Mal nachgeschaut, 5 oder 6 Winzer in allen deutschen Weinbaugebieten koscheren Wein angeboten haben.
Weil es einfach ein großer Aufwand ist und dadurch auch deutlich teurer dann.
Ja.
Und wie viele Menschen jüdischen Glaubens haben damals in der Region Trier überhaupt gelebt?
Ich habe jetzt nur die Zahl für Trier, für die Stadt Trier, nicht für die gesamte Region. In Trier gab es damals 40.000 Einwohner und etwa 823 Juden in Trier. Das sind etwa 2% der gesamten Bevölkerung. Und bei der damaligen Familiengröße dürften das etwa 100 Haushalte gewesen sein in Trier.
Die Juden waren also präsent, damals auch in Trier, und sie waren Teil der Gesellschaft und des öffentlichen Lebens.
Ja, die Juden haben damals sich überwiegend in der Weberbach oder um die Weberbach niedergelassen. Das war jetzt kein rein jüdisches Wohngebiet, weil es traditionell auch ein Gebiet war, in dem Wollweber, Tagelöhner und Handwerker gelebt haben. Das heißt, Juden und Christen haben zusammengelebt. Und anders als in anderen deutschen Städten und anders als im Mittelalter haben Juden nicht mehr in einem Ghetto gewohnt.
Also jüdisches Leben in Trier existiert. Die Menschen leben dort, haben dort auch Geschäfte, mit denen sie halt eben auch bei Bedarf koscheres Essen umsetzen können. Und da kommt die Bertha Gumprich quasi ins Spiel, die zunächst mal aber originär nicht aus Trier ist, oder? Was weiß man denn überhaupt über Bertha Gumprich?
Ja, sie kommt aus Nickenich in der Eifel und ihr Vater übte den Beruf des Ackerers und Bäckers aus. Bertha Gumprich heiratete in Trier 1860 Josef Gumprich, der aus Trier stammte und der 1820 zur Welt kam. Sie heiratet im Alter von 27 Jahren den 40-jährigen Josef Gumprich und das Ehepaar bekam 5 Kinder.
Was hat denn ihr Ehemann beruflich gemacht?
Die Trierer Adressbücher führen die Leute auf und dort ist ihr Mann als Knochen- und Lumpensammler geführt. Lumpen wurden durch den größeren Bedarf an Papier notwendig, weil sie zur Papierherstellung dienten. Und der Josef Gumprich ist wohl umhergezogen und hat alte Lumpen eingesammelt oder aufgekauft. Und das war ein Beruf, der unter sehr schweren hygienischen Bedingungen durchgeführt wurde, was die hohen Zahl der Erkrankungen zeigt. Und es ist ein Beruf, der natürlich im Ansehen der Bevölkerung nicht sehr hoch angesiedelt ist, wie das Schimpfwort Du Haderlump zeigt. Und die Knochen wurden benötigt im 19. und frühen 20. Jahrhundert, um daraus Düngemittel zu machen, Tierfutter, Leim und ähnliche Produkte.
Aber das klingt jetzt nicht nach einer Tätigkeit, mit der man reich wird.
Das ist sicherlich eine Tätigkeit, die keinen Reichtum mit sich bringt. Das sagen Sie vollkommen richtig. Und eine Familie mit 5 Kindern hat da sicherlich in eher bescheidenen Verhältnissen gelebt.
Jetzt haben wir ja all diese komplizierten Regeln für koscheres Essen. Da macht ein Kochbuch für jüdische Küche natürlich durchaus Sinn. Wie kam Bertha Grumprich denn dazu, das Kochbuch überhaupt zu schreiben?
Einiges, was wir über sie wissen, verdanken wir zum einen der Forschung von Heinz Mons. Der ist bei den Vorarbeiten für das Trierer Personenlexikon auf sie aufmerksam geworden. Und die Judaistin Annette Haller hat die Grabsteine auf dem jüdischen Friedhof Weidegasse untersucht. Und dort ist auch Bertha Grumprich begraben. Und einiges, was wir wissen, verdanken wir den Vorworten der verschiedenen Auflagen des Kochbuches. Und dort gibt Bertha Grumprich die ein oder andere Selbstauskunft. Aber manche Fragen, zum Beispiel die, warum hat sie das Kochbuch geschrieben? Vielleicht auch noch die Frage, wie konnte sie das überhaupt leisten, da sie ja aus ärmlichen Verhältnissen stammte? Die können wir nur durch Mutmaßungen beantworten. Also klar ist, Bertha Grumprich schreibt in der ersten Auflage ihres Kochbuches 1888, dass sie auf eine mehr als 30-jährige Erfahrung als Köchin zurückblicken kann. Und was sie davor gemacht hat, zwischen ihrer Geburt, sie durfte ja die Schule nur bis zu ihrem 12. Lebensjahr besuchen, ist nicht ganz klar. Aber jedenfalls blickt sie auf eine Erfahrung von mehr als 30 Jahren zurück und sie schreibt, dass es kaum eine hervorragende Festigkeit im Regierungsbezirk Trier gegeben hat, zu welcher sie nicht eingeladen war. Das heißt, und das schreibt sie auch, sie stand im Austausch mit anderen Köchinnen, hat von ihnen gelernt und hat auch an sie ihr Wissen weitergegeben. Und es ist zu vermuten, dass sie da auch viele Bewunderer gefunden hat. Und vielleicht wurde sie aus dem Kreis der Bewunderer aufgefordert, mal ihre Rezepte niederzuschreiben und weiterzugeben.
Also an mangelndem Selbstbewusstsein hat es unserer Bertha aber nicht gemangelt, oder? Das hat sie ja selber im Vorwort ja geschrieben, ihre Selbstbeschreibung und dass sie halt eben schon so viel Erfahrung habe.
Also mangelndes Selbstbewusstsein als Frau im 19. Jahrhundert und besonders als jüdische Frau im 19. Jahrhundert haben sie so viele Hemmnisse, die ihnen entgegenstehen, dass um diese Leistung zu erbringen, lange als Köchin zu arbeiten, da ein gewisses Renommee sich zu erarbeiten und dann ein Kochbuch herauszubringen, sie durchaus zu Recht ein Selbstbewusstsein entwickeln können. Und interessant ist, sie bringt dieses Kochbuch laut der Aussage in der ersten Auflage im Selbstverlag heraus, 1888. Die beiden nächsten Auflagen entstehen dann als Kommissionsware bei der Buchdruckerei Linz in Trier und dann erst die 4. Auflage hat sie einen jüdischen Verlag in Trier, den Verlag Nathan Kaufmann. Das heißt, sie musste am Anfang sehr viel selbst übernehmen und auch die Finanzierung bereitstellen. Wie sie das geschafft hat, ist unklar. Vielleicht hatte sie wiederum aus dem Kreis ihrer Bewunderer und Auftraggeber Leute, die ihr da geholfen haben. Erstaunlich ist ja, das erste Kochbuch erscheint in einer Auflage von 1000 Exemplaren. Das wiederum deutet darauf hin, dass sie A, Selbstbewusstsein hatte und sicher war, dass sie was Gutes schreibt. Aber es deutet darauf hin, bei 800 Juden in Trier, circa 100 jüdische Haushalte, dass das Buch weit über Trier hinaus und auch bei der nicht-jüdischen Gesellschaft, bei den christlichen Haushalten Zuspruch gefunden haben muss. Und es ist ja in den Folgejahren in insgesamt 9 Auflagen erschienen, 4 oder 5 noch zu Lebzeiten von Bertha Grumprich. Das heißt, es ist immer wieder schnell nachgedruckt worden. Es muss also ein Bestseller gewesen sein.
Und der Titel allein ja schon, ne? Vollständiges praktisches Kochbuch für die jüdische Küche, der erhebt ja auch so einen Anspruch. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in ihrem Vorwort hat sie, glaube ich, ja auch geschrieben, die anderen Kochbücher, die es bislang schon gäbe, seien entweder nicht jüdisch oder nicht jüdisch genug oder nicht praktisch, ja, ne? für die Handhabung in der Küche.
Dazu muss man sagen, diese Kochbücher erscheinen zu einer Zeit durch die neuen Eisenbahnlinien, Lebensmittel in viele Teile Deutschlands kommen, wo es bis dahin noch Hungersnöte gegeben hat. Man kann auf viel mehr Lebensmittel zurückgreifen und man ist nicht mehr auf das angewiesen, was man nur selbst anbauen kann, sondern auf eine breitere Palette an Lebensmitteln. Und in dieser Zeit erscheinen viele Kochbücher, weil man das Kochen eben neu erlernen muss, wenn man plötzlich viel mehr Zutaten verwenden kann. Und sie hat natürlich für die jüdische Küche Vorschriften, die sie einhalten will und einhalten muss, ganz gezielt. Und wenn sie schreibt, es gibt bisher viele Kochbücher, die sind nicht jüdisch, weil sie eben Sachen milchig und fleischig zusammenbringen, so wie andere das machen, wenn sie eine Soße für ein Fleischgericht herstellen, dürfte eine jüdische Köchin nie Butter verwenden. Das wäre ja milchig und fleischig zusammengebracht, sondern müsste die Soße anders herstellen. Also es ist nicht jüdisch genug, weil diese Vorschriften nicht eingehalten werden. Oder sie schreibt, viele der Kochbücher, die sie kennt, füllen die Seiten mit anderen interessanten Dingen wie Informationen über Kinderkrankheiten. Aber sie hat ein Kochbuch geschrieben mit weit über 800 Rezepten für die vollständige jüdische Küche.
Ich habe hier ein Beispiel von der zweiten Auflage, die damals von Annette Haller und Heinz Mons herausgegeben worden ist und die heute leider auch nicht mehr im Buchhandel verfügbar ist. Und ich trage hier mal ganz kurz mal eine Passage vor. Nummer 39, Kalbsfleisch in Gelee für feineren Tisch, so steht es hier. 2 bis 3 schön geputzte Kalbsfüße und ein Stück Kalbfleisch, das nicht blutig sein darf. Setze mit kaltem Wasser auf, schäume sehr sorgfältig, tue, T-H-U-E geschrieben, dann ein paar Zwiebeln dazu, das Weiße von einer Stange, Porree, ein Stück Selleriewurzel, Petersilienwurzel, Lorbeerblatt, weiße Pfefferkörner, ein Stück ganzen Ingwer und lasse es langsam kochen. Da habe ich ja so einen Eindruck, das könnte auch in einem modernen Kochbuch stehen. Das ist eigentlich gar nicht unterschiedlich anders als das, was wir heute machen.
Vollkommen richtig, mit Ausnahme dieses kleinen Halbsatzes, das kein Blut enthalten darf, sind viele der Rezepte heute nachkochbar. Sie unterscheidet oft für die feinere Küche, also für Anlässe oder für den Alltag. Das sind normale Rezepte, die man kochen kann. Jetzt müsste natürlich ein jüdischer Haushalt ein Stück Fleisch beziehen, was geschächtet ist. Die meiste Aufgabe dabei geschieht beim Metzger. Sie selbst schreibt bei anderen Rezepten nochmal, dass das Fleisch dann in Salz eingelegt werden muss und mehrmals gewässert wird, um die letzten Blutreste noch daraus zu entfernen. Also das wäre der jüdische Teil des Rezeptes. Und das ist, wie gesagt, weil sie in Deutschland nur sehr schwer koscheres Fleisch beziehen können, gar nicht so einfach für einen jüdischen Haushalt, das Rezept nachzukochen.
Was auch auffällt bei Ihrem Kochbuch, da sind eigentlich gar keine Bilder drin. Also bei modernen Kochbüchern, da wird natürlich sehr viel präsentiert, um Appetit zu machen. Bei Berta Gumprichs Buch sind nicht mal Mahlzeiten quasi auf dem Cover. Aber wurde das Buch jemals auch übersetzt in andere Sprachen?
Soweit ich weiß, wurde es nicht übersetzt in andere Sprachen. Es ist aber typisch für Kochbücher dieser Zeit. Ich habe mir auch andere angeschaut, die sehen so ähnlich aus. Ein modernes Kochbuch mit zuerst Auflistung der Zutaten und dann die Schritte nach und nach, macht dies und das und Bilder dabei, das ist damals nicht üblich gewesen, vielleicht auch zu aufwendig. Es ist in insgesamt 9 Auflagen erschienen, 4 oder 5 zu ihren Lebzeiten. Die sahen alle so aus, aber es wurden immer noch mal Rezepte hinzugefügt.
Aber sie hat doch mit Sicherheit damit dann wirtschaftlichen Erfolg gehabt. Oder ist der ausgeblieben?
Sie hatte, soweit ich das sehe, keinen großen wirtschaftlichen Erfolg. Und das beziehe ich auf eine Aussage in dem Lexikon Deutscher Frauen der Feder von Sophie Pataki aus dem Jahr 1898. Also ein zeitgenössisches Lexikon, das erschienen ist zu Lebzeiten Berta Gumprich. Und da wird sie vorgestellt, Gumprich, Frau Josephine, Witwe, geborene Meier. Und dahinter steht, möge das Buch viele Freunde finden und so zur Verbesserung der Verhältnisse der armen alten Frau beitragen. Sie ist ja schon 3 Jahre später, ist Berta Gumprich gestorben, sodass man davon ausgehen kann, dass die Erfüllung des Wunsches nicht mehr in Kraft getreten ist. Also sie selbst hat wohl eher in bescheidenen Verhältnissen gelebt. Das Kochbuch selbst war aber ein großer Erfolg. Die erste Auflage 1000 Exemplare, wie viel die nächsten 8 waren, wissen wir nicht, aber es muss schon etliche 1000 Exemplare gegeben haben.
Frau Berta Gumprich hat aber auch Kinder gehabt. Was ist denn aus denen geworden?
In der Zeit, als die Familie Gumprich in Trier lebte, hat insgesamt die Bevölkerung in Deutschland sehr stark zugenommen. Das hatte was auch mit der verbesserten Ernährungssituation zu tun. Aber die Erwerbsmöglichkeiten haben nicht in dem Ausmaß zugenommen, sodass es zu der Zeit eine erhöhte Auswanderung gab. Und von den 5 Kindern von der Familie Gumprich wissen wir, dass kein einziges im Erwachsenenalter in Trier blieb. 2 Töchter und ein Sohn wanderten nach Nordamerika aus, eine Tochter in die Schweiz und eine weitere Tochter lebte in Metz, das von 1871 bis 1918 zum Deutschen Reich gehörte.
Jetzt sind die älteren Auflagen des Buches ja absolute Raritäten. Unter anderem auch natürlich wegen der Bücherverbrennung der Nazis. Sie haben aber eines der Originale tatsächlich gefunden. Wo war das?
Also ich habe mich in zwei Phasen mit Werther Gumbrich beschäftigt. Einmal schon mal vor ein paar Jahren, etwas oberflächlich, und hatte mir damals den Nachdruck von 2002 besorgt, den der wissenschaftliche Verlag Trier herausgegeben hat. Auch diesen aufzutreiben ist nicht ganz einfach. Da tauchen hin wieder in den Antiquariaten mal einzelne Exemplare auf. Und dann habe ich mich vor zwei Jahren nochmal intensiver mit Werther Gumbrich beschäftigt und in dem Zusammenhang auch nach einem Original gesucht, das ich in einem Antiquariat in Amerika gefunden habe und erworben habe. Hintergrund ist, bei einer Veranstaltung der Gesellschaft für christliche jüdische Zusammenarbeit Trier hat ein Anwesender erzählt, dass seine Tochter 2003, 2004 in Chicago einen Au-pair-Dienst gemacht hat und seine Tochter dann zum Abschied als Geschenk ein Kochbuch erhalten hat, damit es zurück in die alte Heimat finden würde. Und mir war schon bei dem Gespräch mit dem Teilnehmer klar, dass es sich da um das Kochbuch von Werther Gumbrich handeln muss. Und wir haben das dann begutachtet. Es war ziemlich schnell klar, es ist ein Kochbuch. Und dem Kochbuch hat man angesehen, es war sehr stark benutzt, dass es eben viel Freude gefunden hat, sehr oft danach gekocht wurde. Und in dem Kochbuch lagen Kalenderausschnitte bis 1938. Das heißt, die Familie muss bis 1938 in Deutschland gelebt haben. Und dann hat sich herausgestellt bei der Forschung, dass die Mutter des Vaters zwar schon in Amerika geboren wurde, aber ihre Eltern hier aus der Gegend, aus Aach und Niederemmel nach Amerika ausgewandert sein müssen. Also die Mutter des Gastvaters ist 1941 schon in Amerika geboren, aber das Buch stammt aus Deutschland. Ja, und der Herr Schettgen, der dieses Buch mitgebracht hatte, hat sein Buch inzwischen der Wissenschaftlichen Bibliothek der Stadt Trier übereignet. Und auch ich habe mein Exemplar, das ich gefunden habe, inzwischen der Wissenschaftlichen Bibliothek der Stadt Trier gegeben. Und die Bücher sind sehr schön gestaltet. Die haben einen wunderbaren Bucheinband mit Jugendstilmotiven. Also sehr schön gestaltete Bücher, die man aus wissenschaftlichen Zwecken auch in der Bibliothek einsehen kann. Und sie geben ja nicht nur Auskunft über jüdische Rezepte, sondern auch in manchen Anmerkungen auch über jüdisches Leben in Deutschland.
Sie haben diese Bücher jüngst ja bei einem Vortrag in Trier vorgestellt. Ich habe sie ja dann auch mal mir anschauen können. Die sind auch gar nicht groß im Format, ne? Also Sie sagen selber praktisch angedacht, ne? Also wenn man sich heute Kochbücher anschaut, da hat man den Eindruck, das ist eher ein Riesenkatalog. Da braucht man erstmal Platz in der Küche, um das aufzuschlagen. Die waren praktisch und klein, aber halt eben ohne Bilder. Und es gibt ja auch nicht mal ein Bild von Werther Gumbrich, so viel ich weiß, ein Foto oder so. Wir wissen gar nicht, wie sie aussieht.
Ja, es gibt große Lücken und sie war ja jetzt keine bekannte Unternehmerpersönlichkeit oder reiche Frau und es wurde ja eh weniger fotografiert. Also bisher haben wir kein Bild aufgefunden, wo sie zu sehen ist. Und wenn man mal eins auffindet von einer größeren Feiergesellschaft, wo vielleicht noch Köchinnen mit draufstehen, wissen wir ja trotzdem nicht, wer von diesen Frauen dann Werther Gumbrich sein könnte. Aber vielleicht tut sich ja noch was und jemand findet in alten Unterlagen noch weitere Informationen.
Aber sie hat, also Werther Gumbrich hat aber eine berühmte Verwandte, Gerti Spies.
Gerti Spies, geborene Gumbrich, deren Vater betrieb in Trier ein Bekleidungsgeschäft und war auch ein bekannter Mundartdichter. Und Gerti Gumbrich hat nachher geheiratet und lebte nach ihrer Scheidung dann als Gerti Spies in München, war Schriftstellerin, wurde 1942 nach Theresienstadt deportiert, hat es glücklicherweise überlebt und hat nachher ein Buch geschrieben, 3 Jahre Theresienstadt. Und da gibt sie auch Auskunft über ihre Familie. Und eine Geschichte ist für uns hier besonders interessant. Sie erzählt nämlich von einer Geschichte, die sich bei ihrer Mutter im Elternhaus abgespielt hat. Nicht hier in Trier, sondern in Edenkum. Sie erzählt, dass ein junger Rabbiner in der Gemeinde zu Gast ist, weil er sich vorstellt, um eine Anstellung in der jüdischen Gemeinde zu finden. Und er ist dann eingeladen bei der Großmutter von Gerti Spies. Die führt aber ein ganz und gar unkoscheren Haushalt, wie Gerti Spies uns berichtet. Und ihre Mutter will dem zur Wahl stehenden Rabbiner aber was Gutes tun und ruft dann laut aus, das ist ein ganz freundlicher Mann, der hat gerade bei uns zu Mittag gegessen. Und damit war aber klar, dass die Wahl des Rabbiners nicht mehr stattfinden kann. Er hätte nie und nimmer bei einem unkoscheren Haushalt zu Mittag essen dürfen. Also schon bei dem Ausruf merkt die Mutter, dass sie nicht das erreicht, was sie will, den Rabbiner zu empfehlen, sondern genau das Gegenteil, dass sie ein großer Fauxpas unterlaufen ist. Und das zeigt, es gab im 19. Jahrhundert liberale Juden und es gab orthodoxe Juden und es gibt Abstufungen, wie die jüdischen Speisevorschriften gehandhabt werden. Und bei Bertha Gumprich dagegen steht, dass sie zu allen Zeiten immer einen koscheren Haushalt geführt hat.
Mit all diesen komplizierten Regeln, die wir ja am Anfang ja auch thematisiert hatten.
Mit all den komplizierten Regeln, die man einüben muss und die man genau einhalten muss.
Jetzt ist es ja so, Gerti Spies ist in Trier bekannt. Es ist ja auch eine Straße nach ihr benannt seit einiger Zeit. Aber was ist mit Bertha Gumprich? Was erinnert heute noch an sie? Weil auch sie war lange Jahrzehnte vergessen und auch ihr Kochbuch war praktisch nicht mehr vorhanden.
Also an Bertha Gumprich erinnert wenig. Um das Jahr 2000 haben wir Annette Haller und Heinz Mons sie wiederentdeckt. Da gibt es dann auch kleinere Beiträge über sie, aber ich gehe davon aus, dass kaum jemand in Trier sie kennt. Die jüdische Gemeinde Trier veranstaltet zusammen mit dem Restaurant Sim einmal im Jahr koschere Wochen, wo man leckere, koschere Speisen genießen kann, die von jüdischen Köchen in einer jüdischen Küche zubereitet wurden und dort serviert werden. Und zu den wunderbaren Köstlichkeiten gibt es dann auch noch Informationen und ein Kulturprogramm. Und dieses Jahr wurde an den verschiedenen Abenden auch über Bertha Gumprich informiert. Anders als 2000, als sie wiederentdeckt wurde, hat die Wissenschaftliche Bibliothek inzwischen 3 Exemplare des Kochbuches und man kann die miteinander vergleichen und für wissenschaftliche Zwecke benutzen. Und es gibt auch innerhalb der Wissenschaftlichen Bibliothek und anderen Akteuren eine Diskussion, ob es sinnvoll wäre, das Kochbuch wieder neu aufzulegen. Aber wie Sie schon gesagt haben, es ist ein reines Textbuch, das muss man genau überlegen, ob das überhaupt noch Interessenten finden würde.
Jetzt ist das Ganze ja ein sehr altes Kochbuch und auch die Sprache ist ein bisschen veraltet. Warum lohnt es sich denn trotzdem, sich mit Bertha Gumprich und ihrem Buch auseinanderzusetzen?
Ich finde, Bertha Gumprich hat eine sehr imposante Lebensleistung vollbracht. Wir beschäftigen uns heute ja mit dem Judentum sehr oft im Rahmen der Erinnerungsarbeit. Ich bin aber der Meinung, dass das sehr, sehr notwendig ist, aber wir sollten es nicht auf Gedenktage wie den 9. November beschränken. Wir haben 2021 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert und man muss dazu sagen, viele Juden haben über diesen langen Zeitraum Deutschland, die deutsche Gesellschaft vorangebracht und die deutsche Kultur bereichert. Und besonders eine Frau im 19. Jahrhundert, eine jüdische Frau im 19. Jahrhundert, die weder aus privilegierten Verhältnissen stammte, noch in eine solche einheiratete, die nur bis zum 12. Lebensjahr die Schule besucht hat und die dann trotzdem so eine tolle Leistung vollbringt, die gibt uns doch viele Vorbilder. Und ich finde, es hilft vielleicht, Vorurteile abzubauen, wenn man über Religionsgrenzen hinweg zusammen isst und Kochen und Essen kann Menschen zusammenführen. Gerade in einer aktuellen Zeit, wir erleben sehr viel Antisemitismus und wenn jemand als Jude erkennbar an eine Universität geht, wird er angefeindet. Keine wünschenswerte Entwicklung. Es müsste doch eigentlich möglich sein, egal welcher Religion man angehört oder nicht angehört, in Deutschland ein gleiches Leben zu führen.
Vor 140 Jahren veröffentlicht eine Trierer jüdische Köchin ein Kochbuch zum Thema jüdisches Essen. Sie ist danach jahrzehntelang vergessen, heute wiederentdeckt. Und mehr zum Thema könnt ihr auch bei uns auf volksrund.de/porte erfahren. Herr Ganz-Ohlich, vielen Dank für diese spannenden Informationen und Einblicke in das Leben von Bertha Gumprich. Schön, dass Sie hier waren.
Ja, ich danke Ihnen für die Einladung.
Ja, und wer einmal in das Kochbuch von Bertha Gumprich reinschnuppern möchte und ein paar Rezepte ausprobieren möchte, haben wir auch in den Shownotes verlinkt die PDFs. Die sind nämlich kostenlos inzwischen digital verfügbar. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das wie immer per Mail an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.